Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail, also reden wir heute mal wieder über den Teufel im Detail. Und ich möchte gar nicht so viel Vorrede machen. Ich möchte gerne, Sebastian, dich erstmal begrüßen und dich fragen, wusstest du, dass Ottmar Walter drauf und dran war, mit Holstein Kiel deutscher Meister zu werden?
Das wusste ich, ja.
Das wusstest du?
Das wusste ich.
Dann bist du besser gebildet als ich. Und besser gebildet, was die Geschichte des FCK angeht, ist auch unser Gast, den wir heute erstmals begrüßen in, ich glaube, Folge 11 haben wir inzwischen. Wir begrüßen den Gründer von Spielverlagerung.de, den Podcaster und regelmäßigen Gast und Gastgeber unter anderem beim Rasenfunk, den Moderator der Bundesliga und vor allem den Autor zahlreicher Fußball- und Taktikbücher, dem vom Gründer der Baller League gerade erst die Kompetenz abgesprochen wurde. Tobi Escher, wir freuen uns trotzdem, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen bei Teufel im Detail.
Vielen Dank für die nette Einladung. Viel erwarten könnt ihr nicht von mir. Ich habe ja bekanntermaßen keine Fußballkompetenz. Das tut mir sehr leid. Aber ich versuche trotzdem, so gut es geht, mit meinem Halbwissen hier zu glänzen und zum FCK kann ich zumindest zur Geschichte des FCK ein bisschen was beitragen, hoffe ich.
Du, böse Stimmen sagen ja, dass der FCK auch kein Fußball spielen würde. Insofern passt das ja ganz gut zusammen. Aber es hat zumindest bis zum Pokalfinale gereicht dieses Jahr. Es ist jetzt heute Dienstag, der 28.05. Es ist 3 Tage her, dass wir uns Leverkusen haben geschlagen geben müssen. Wie geht's euch heute, wie geht's dir vor allen Dingen, Sebastian, als FCK-Fan, 3 Tage nach der Niederlage?
Mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Auf der einen Seite war ich schon sehr angetan von dem, was man in Berlin gesehen hat. Vor allem das, was die Fans choreomäßig einfach vor dem Spiel abgerissen haben. Die ganze Atmosphäre muss fantastisch gewesen sein. Ich konnte ja leider selber nicht dort sein, hatte aber Freunde und Bekannte, Verwandte, die dort waren. Es muss eine ganz besondere Atmosphäre gewesen sein, ein ganz besonderes Spiel für den FCK. Das war auch so ein bisschen vielleicht eines von 3 Spielen in meinem ganzen Leben, wo ich sagen würde, das war jetzt wirklich etwas, was ich mit meinem Herzensverein verbinde, was für mich ein großes Fußball-Event war. Und diesmal war es was Positives, was schön war. Auf der anderen Seite, dieses 1-0 war natürlich das denkbar bitterste Ergebnis. Also ich hätte jetzt mit so einer hohen Niederlage, da hätte man sagen können, okay, da war ein Klassenunterschied da, da war chancenlos. Und so ein 1-0 fühlt sich dann doch wirklich bitter an. Vor allem auch in der Art und Weise, wie das Spiel gelaufen ist, mit dem Platzverweis dann bei Leverkusen. Ich glaube, der erste Platzverweis überhaupt für Leverkusen diese Saison, dann im Pokalfinale. Und dann der FCK halt eine Halbzeit, die zweite Halbzeit, die berüchtigte zweite Halbzeit des FCKs, in der es dann nicht gelungen ist, dann noch mal so richtig irgendwie so in so eine Pokalstimmung, in eine Aggressivität reinzukommen, den Sieg wirklich zu wollen. Vielleicht auf der einen Seite da irgendwie auch an eine Leistungsgrenze gekommen, an eine Belastungsgrenze gekommen, vielleicht auch beim ein oder anderen Spieler. Aber so fühlt sich's doch eher so ein bisschen an wie eine bittere Niederlage, muss ich sagen. Ich habe mich trotzdem super gefreut. Es war für mich ein außergewöhnliches Erlebnis und das wird auch bleiben. Also die Bilder von der Choreo werden bleiben. Diese, das, was wir erreicht haben, unabhängig davon, ob es jetzt Losglück war oder tatsächliche Leistung, das wird bei mir bleiben.
Ich find's geil, dass du Tobi gleich mal zeigst, was meine Aufgabe hier ist, nämlich dich zu unterbrechen. Irgendwann nach zwei Minuten Monolog. Damit wir auch mal zu Wort kommen. Also ich muss sagen, ich war am Samstagabend, war mir das eigentlich relativ egal. Ich muss zugeben, ich hatte auch schon früh genug mit Rieslingscholle standesgemäß angefangen. Dann war das schon in Ordnung. Am Sonntag war ich schon echt hart deprimiert. Ne? Also so eine Chance, dann doch einen Pokal zu gewinnen. Oh, die wird so schnell nicht mehr kommen, befürchte ich. Überhaupt mal noch einen Titel zu gewinnen für einen FCK. Das fand ich schon bitter. So, und ich finde, man kann irgendwie viel schimpfen nicht, aber man kann schon ein paar Fragen stellen, warum Touré, der als einziger wirklich Finalerfahrung hat, nicht vom Anfang an gespielt hat zum Beispiel. Ja. Warum wir in der zweiten Halbzeit nicht früher aggressiver versucht haben, noch ein Tor zu schießen, sondern eher auf lange Sicht gegangen sind und uns dann die Körner aber am Ende ausgegangen sind. Das sind alles Dinge, die man durchaus besprechen könnte. Ob das jetzt noch sein muss, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat man am Ende so oder so verloren. Oder was meinst du, Tobi?
Ja, aber das ist, habt ihr eigentlich schon richtig zusammengefasst. Das Ding ist ja nicht die Niederlage an sich, weil da habt ihr ja auch schon gesagt, dass das war komplett zu erwarten. Und eigentlich ist man auch mit der Erwartung gegangen, dass das Lautern 3-0 verliert. Ich habe ja gesagt, bei Bundesliga habe ich die Geschichte erzählt. Ich mache normalerweise keine Sportwetten, weil ich das nicht leiden kann. Aber ich habe jetzt über Umwege bin ich halt an irgendwie ein Konto gekommen, wo Geld drauf ist, weil irgendwie ein Kumpel gesagt hat, er will aufhören mit Sportwetten, verhätte mal das rechtliche Geld. Ich muss das aber noch einmal einsetzen, das Geld. Und da habe ich gesagt, was nimmst du? Weil ich will nicht Sportwetten, ich nehme die sicherste Wette, die geht. Ich wette einfach auf 100 Euro auf Leverkusen. Und dann kriege ich das Geld schon wieder raus. Zwischenzeitlich bin ich tatsächlich ins Schwitzen geraten dann, weil halt eben diese rote Karte kam und ich mir gedacht habe, oh, meine sichere Wette scheint doch nicht ganz so sicher zu sein. Und ich glaube dann diese zweite Halbzeit gerade, also die Leistung der ersten Halbzeit von Lautern fand ich top. Auch taktisch fand ich wirklich gut, wie sie da dann über weite Strecken Leverkusen zur Wirkungslosigkeit verdammt haben. Aber nach der Pause dieser Switch auf, ey, es ist ein Pokalfinale, der Gegner ist zu 10, wir müssen jetzt eigentlich mal irgendwas da vorne machen. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und was mir auch nicht gefallen hat, war dann eben dieses, was ihr gerade schon gesagt habt, ja, wir warten jetzt noch ab. Ist ja auch ein bisschen verständlich, du willst nicht zu früh dann in den Konter laufen, das 0-2 kassieren, aber dann muss am Ende auch dann noch ein Körner da sein. Und wenn du halt weißt eigentlich, das ist auch eine Aufgabe des Trainerteams, sowas zu wissen, denke ich, dass die Mannschaft mit dieser Leistung aus der ersten Halbzeit und der Laufleistung keine Körner haben wird für 90 Minuten, dann musst du deine Offensive von der 75. auf die 60. vorverlegen, weil ansonsten endet es so, wie es geendet ist, leider. Deswegen, im Nachhinein ist es noch ärgerlicher, weil man eigentlich ja null damit rechnen konnte, aber es war dann eben, man musste dann die Hoffnung plötzlich hochschrauben und das macht es dann ärgerlich im Nachhinein, glaube ich.
Ich habe übrigens auch gewettet. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich tatsächlich angemeldet, 10 Euro einbezahlt, 10 Euro geschenkt bekommen und alles auf den FCK gesetzt. Und damit ist meine Sportwettkarriere jetzt auch wieder vorbei.
Sehr gut. Ich habe noch nie Sport gewettet. Von daher kann ich da keine Erfahrungsberichte zu beitragen. Aber ich fand auch, also gestern zum Beispiel, gestern Abend war das Relegationsrückspiel, wo Bochum ja im Prinzip völlig aussichtslos reingegangen ist, ja. Nicht unter ähnlichen, klar, die kamen schon mit 3 Toren hinten sozusagen ins Spiel rein, ins Rückspiel, aber ja, die Vorzeichen waren ähnlich. Niemand hätte ihnen was zugetraut. Und man hat einfach gesehen, dass die Mannschaft es von der ersten Minute versucht hat, dass die Positionierungen auf dem Feld auch so waren, dass man gesagt hat, die gehen ein gewisses Risiko und zwar auch, ich sage jetzt mal, complete Overtime, ja, also jetzt nicht nur einfach irgendwann, sondern man versucht die ganze Zeit kontinuierlich Druck auszuüben. Stöger, Ex-FCK-Spieler, Hoffmann, auch Ex-FCK-Spieler, Lute, diese Saison noch FCK-Spieler gewesen, also da waren ja noch 3 Ex-FCKler beteiligt an dem Sieg gestern. Aber was ich sagen wollte ist, Stöger ballert im Prinzip einen Ball nach dem anderen hoch vorne rein. Das war jetzt nicht die hohe Spielkultur, aber es war Wille da, es war der Versuch da, und das hat bei Lautern mir auch in der zweiten Halbzeit dann echt gefehlt. Nichtsdestotrotz war es ein außergewöhnliches Erlebnis und ja, es wird bleiben. In Erinnerung bei uns und bei ganz vielen FCK-Fans auch.
Ja, aber wie gesagt, wir haben es jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Es ist im Prinzip die gleiche Kritik, die wir schon seit Wochen an Friedel und Funkel üben. Nämlich, dass einfach im Spiel nichts passiert, dass keine Umstellung stattgefunden hat. Er wird jetzt gefeiert, vielleicht auch zu Recht. Er hat uns irgendwo in der Liga gehalten. Es gibt viel zu kritisieren. Er wird jetzt aufhören. Erstmal, es klang irgendwie alles so, als würde er bald dann irgendwie in einer anderen Funktion zurückkommen oder als könnte er bald zurückkommen. Er hat wohl auch Fürsprecher im Beirat, allen voran Hans-Peter Briegel. Also womöglich steht, ich möchte jetzt hier überhaupt kein Öl ins Feuer gießen, aber vielleicht steht der Nachfolger von Thomas Heng, so er denn irgendwann mal geschasst wird, schon in den Startlöchern und ist schon 70 Jahre alt. Wer weiß das schon? Es klang irgendwie alles danach. Aber wir haben ja womöglich auch schon einen Nachfolger auf dem Trainerposten für ihn, nämlich Markus Anfang ist jetzt der heißeste Kandidat. Darüber sprechen wir total gerne auch heute noch mit Tobi Escher. Vorher wollen wir aber, glaube ich, über sein neues Buch sprechen, oder?
Gerne, weil ja.
Der Mann ist ja nicht zum Spaß hier. Der hat ja
ich werde nicht Nein sagen, also aber ich bin Gast, ich folge eurer Führung hier quasi.
Ja, also du hast ein Buch geschrieben und das Buch heißt Die Weltmeister von Bern, Biografie einer Jahrhundertmannschaft. Und ja, beschäftigt sich erstaunlicherweise mit den Weltmeistern von Bern. Für uns als FCK-Podcast natürlich ein super spannendes Thema, ja, weil sicherlich ein prägendes Element der damaligen Elf ja auch Spieler aus Kaiserslautern waren. Dein Buch hat ja auch den Fokus auf die Geschichte von Ottmar und Fritz Walter sowie Helmut Rahn, das sich immer so ein bisschen in einer Wechselperspektive hin und her bewegt, zumindest zu Beginn. Und von daher ist es ja eigentlich total interessant, dass du heute hier bist, dass wir mit dir darüber reden können. Du hast schon in der Vergangenheit eher so ein bisschen dich mit Spielanalyse und Taktik auseinandergesetzt. Mhm. Dein Fokus, auch der deiner anderen Bücher, die du geschrieben hast, war ja schon eher auch genau dieses Thema. Jetzt hast du dir so ein bisschen so den größeren historischen Bogen, sag ich mal, ausgesucht, um eine Geschichte zu erzählen. Du nennst die Mannschaft oder du nennst das Buch ja auch Biografie einer Jahrhundertmannschaft. Was macht denn die Mannschaft zu einer Jahrhundertmannschaft? Warum ist denn die WM-Elf von 1974 zum Beispiel keine Jahrhundertmannschaft?
Ich denke, was man über diese Mannschaft begreifen muss, ist die Tatsache, dass natürlich auch bevor Deutschland 54 Weltmeister gespielt wurde, in Deutschland schon Fußball gespielt wurde. Aber diese Mannschaft ist quasi die Origin-Story des deutschen Fußballs, wenn man das jetzt so wie in so einem Comicfilm sagen würde. Also viele von den Konzepten, die wir über den deutschen Fußball haben, wie der deutsche Fußball zu sein hat, die hat diese Mannschaft mit diesem großen Triumph etabliert, weil das darf man nicht vergessen, Deutschland war 1954 keine Fußball-Großmacht. Deutschland war eher Fußball-Entwicklungsland. Man hat gesagt, ja, die großen Fußballnationen, das sind Ungarn, das sind natürlich die Engländer, das sind die Südamerikaner, das sind auch ein Stück weit sogar noch stärker die Österreicher. Die Deutschen, die können eigentlich nicht kicken, die können halt nur viel laufen und sich ein bisschen in Zweikämpfe werfen. Aber viele der Ideen, wie zum Beispiel, dass eine Mannschaft nie aufgeben darf, dass eine Mannschaft aus 11 Freunden zu bestehen hat, auch die Magie, die ein Trainer verströmen muss, das sind Ideen, die diese Mannschaft eingebracht hat und die diese Mannschaft auch auf den deutschen Fußball übergestülpt hat. Und dementsprechend ist das für mich schon die Jahrhundertmannschaft noch vor 74, weil auch die Beziehung des Volkes zu dieser Mannschaft sehr, sehr viel enger war als das, was später kam. Damit kann höchstens noch 2006, 2014 so diese Mannschaften connecten. Aber das war schon was anderes als 74. 74 war dann eher so Dienst nach Vorschrift.
Du hast ja vor allen Dingen Ottmar Walter rausgesucht. Ne? Ottmar Walter, Helmut Rahn. Und am Ende kommt noch ein bisschen Werner Kohlmeier, dessen Geschichte war mir allerdings schon bekannt. Ottmar Walter nicht alles, deswegen die Eingangsfrage vorhin. Ich wusste nicht, dass der mal bei Holstein Kiel gespielt hat. Wenn man an 54 denkt man natürlich an Fritz Walter, dem Fritz sein Wetter. Warum Ottmar?
Als ich das Buch dem Verlag vorgeschlagen habe, da habe ich gesagt, ich möchte was zu 54 machen, lass uns das 2024 machen, wenn dann EM in Deutschland ist, 70 Jahre ist Jubiläum, da war es noch ein Buch über Fritz Walter. Da habe ich gesagt, ich möchte jetzt eine Geschichte über Fritz Walter schreiben. Dann habe ich aber erstens festgestellt, über Fritz Walter ist schon sehr, sehr viel geschrieben worden, ja, auch stimmt. Von Fritz Walter selber. Fritz Walter selber hat ja 5 oder 6 Bücher über sein eigenes Leben rausgebracht. Und ich bin dadurch dann aber auch erst richtig in die Berührung gekommen mit der Geschichte von Ottmar Walter, die, wie du ja schon gesagt hast, nicht ganz so bekannt ist einfach. Und diese Geschichte ist ja auch unfassbar faszinierend. Also ein Mensch, der im Zweiten Weltkrieg im Gefecht verletzt wird, sein Leben lang dann mit einer Kriegsverletzung zu kämpfen hat, trotzdem Leistungssport auf dem höchsten Niveau betreibt, bis es nicht mehr geht. Und danach auch dafür ein Leben lang leiden muss in Form von einer fast schon Er war schon fast schon invalide, kann man sagen. Er musste in seinen 50er Jahren in Rente gehen, weil er halt nicht mehr am Schreibtisch sitzen konnte. Und das war schon eine unglaublich faszinierende Geschichte, an der auch vieles über die deutsche Geschichte erzählt werden kann, über die Geschichte gerade des westdeutschen Staates. Und das wollte ich halt erzählen und das kam mir dann entgegen. Und wie gesagt, es ist auch einfach ein faszinierender Mensch gewesen.
Auch ein sehr erfolgreicher Sportler. Ich habe das im Vorfeld nochmal recherchiert für alle, die es jetzt auch von unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht wissen. Ottmar Walter hat in 275 Spielen für den FCK 295 Tore geschossen. Fritz Walter in 384 Spielen 327. Das heißt, Ottmar, der ja auch, ich glaube, leicht offensiver gespielt hat als Fritz, war dann von der Quote her dann doch einer der Top-Stürmer. Aber du hast ja schon gesagt, es ist ja diesmal mehr als wirklich ein Buch, wo es um Spiel und Taktik und um den Fußball an sich geht, sondern um eine ganze, ja, so ein bisschen ein Psychogramm einer Generation, einer Gesellschaft mit all den Brüchen, die der Krieg verursacht hat, die Nachkriegszeit, die sich entwickelnden Ligen, Fußballspieler, die erfolgreich waren auch zuvor, die dann nach dem Krieg für, ich sag jetzt mal, Naturalien Fußball gespielt haben. Wirklich fantastische Geschichten, muss man wirklich sagen, aus einer Zeit, über die man meines Wissens nach sportlich und auch gesellschaftlich noch gar nicht so viel in dieser Intensität gehört hat. Und was es natürlich für uns ganz besonders macht, ist natürlich auch dieser Fokus auf die Pfalz, auch dann noch mit Sepp Herberger, der ja auch offensichtlich mal ganz gerne in Kaiserslautern abgehangen hat und da eine enge Verbindung hatte. Und für mich auch so ein bisschen als der, so ein bisschen taktikinteressierteste Mensch, den ich persönlich selber kenne, der Schalke Kreisel, ich glaube, das andere war der Lautra Wirbel, also auch für Menschen, für Leserinnen, die sich für so taktische Finessen oder taktische Varianten des Fußballs der 40er, 50er Jahre interessieren, ist das Buch auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das WM-System ist ja auch eins, was dann in der 54er-Elf eine große Rolle gespielt hat, was ja heutzutage meiner Meinung nach fast schon wieder so ein bisschen ein Revival erlebt hat jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Von daher kann man auch da wieder viel über den Fußball rausziehen, aber es ist doch schon der, ja, ich sag jetzt mal, politischste, gesellschaftlichste Veröffentlichung, die ich jetzt bisher von dir gelesen habe.
Es ist halt nicht das typische Tobias Escher Buch, um jetzt mal so Lothar Matthäus mäßig in der dritten Person von mir selbst zu sprechen, weil es geht natürlich auch um Taktik, das kann ich nicht ganz abschütteln als jemand, der halt diese Facette des Fußballs besonders liebt, aber die Grundidee war es halt nie ein Taktikbuch zu machen, sondern eine Erzählung zu machen über diese Menschen und auch über diese Menschen eine Zeit nochmal wieder ins Gedächtnis zu rufen, die sehr stark geprägt hat, was Westdeutschland ausmacht. Also was die westdeutsche Seele auch geprägt hat, was uns zudem auch ein Stück weit gemacht hat, was wir heute sind. Weil dieser Staat, den wir heute haben in Deutschland, ist sehr, sehr stark westdeutsch geprägt. Und es hat auch sehr stark geprägt von diesen Menschen, die damals eben nach dem Krieg ihn wieder aufgebaut haben und wirklich aus dem Nichts wieder aufgebaut haben. Und da einfach in der Recherche sind da so viele kleine und mittelgroße Geschichten und Anekdoten drin hängen geblieben, die so viel Spaß gemacht haben, zu lesen, mitzubekommen und sie dann nachher wieder nachzuerzählen, dass es eben kein reines Taktikbuch sein kann, sondern dass da halt auch eben diese Menschen und eben das, was passiert ist und diese vielen Anekdoten und diese vielen Geschichten im Vordergrund stehen müssen bei so einem Buch.
Ganz doof gefragt, Schalker Kreisel und so weiter, kennt man. So hat man zumindest schon mal gehört, so jeder, der sich schon mehr als 5 Jahre mit Fußball beschäftigt zumindest, ist irgendwann mit dem Schalker Kreisel gestolpert. Aber mal ganz ehrlich, diese taktische Ausprägung des Fußballs in den 50ern, gab es die überhaupt in der Form? Ich meine, wir reden von Spielsystemen mit 5 Stürmern. Und wir reden von Entschuldigung, Tobi, wir reden von Spielergebnissen, die 9-6, ne, das war irgendwie ein alltägliches Ergebnis. So, ich habe bei dir im Buch gelesen, dass wir irgendwann den FK Pirmasens damals mit 26-0 in Pirmasens besiegt haben und die sich dann aufgelöst haben. Allerdings waren die sehr geschwächt, weil ganz viele von ihren Spielern an die Front mussten, das muss man dazu sagen. Gab es diese taktische Ausprägung in der Form überhaupt, um die Frage nochmal zu wiederholen?
Ja und nein. Also du kannst ihn den Fußball damals natürlich nicht mit dem Fußball heute vergleichen. Das geht schon damit los, dass die Spieler nicht jeden Tag die Woche zweimal trainiert haben, sondern dass die alle noch zumindest auf dem Papier einer Arbeit nachgegangen sind. Wir hatten dann in guten Vereinen 4-mal die Woche Training, in schlechten Vereinen 2-mal die Woche Training. Es geht damit weiter, dass es 5 Oberligen gab. Und der erste FC Kaiserslautern, das habt ihr schon angedeutet, der ist in der Oberliga Südwest angetreten. Der hatte dann so Gegner wie Frankenthal, Bad Kreuznach, Weisenau. Also wirklich bessere Dorfvereine, um jetzt nicht abschätzig über diese Vereine zu sprechen.
Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Unsere Hörer kommt aus diesen Dörfern.
Ich weiß. Als Hamburger ist das immer so leicht gesagt, aber das sind halt Vereine, die natürlich heute nicht auf dem Niveau der ersten, zweiten, dritten Liga spielen. So.
Ja, klar.
Und das ist natürlich ein anderer Fußball. Aber natürlich haben auch sich die Menschen und auch die Fußballer und vor allen Dingen die Trainer schon damals in ihren Möglichkeiten, auch in Möglichkeiten, die die Spieler hatten, physisch wie technisch, Gedanken gemacht, wie setzen sie diese Spieler bestens ein? Und Sepp Herberger als Nationaltrainer war da einer, der sich mit die meisten Gedanken gemacht hat, der halt sich genau überlegt hat, wie muss der Fußball in Zukunft aussehen und wie kriege ich den Fußball schon in der Gegenwart mit meiner Mannschaft auf das Feld. Und das ist, glaube ich, das sollte man nicht so verharmlosen immer, weil es natürlich andere Zeiten waren, ja, und das ist nicht wie heute, das ist nicht so professionalisiert wie heute, aber trotzdem haben da sehr viele Leute sehr akribisch an dem gearbeitet, dass sie gewinnen können, dass sie Fußballspiele gewinnen können.
Herberger war ein Mannheimer, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
Ja.
Weinheim bei Mannheim. Ja. Ist er, genau, Mannheim geboren und Weinheim dann in seinem Haus an der Bergstraße gestorben.
Wie darf ich mir denn die Recherche vorstellen? Hinkst du dann im Stadtarchiv von Kaiserslautern ab und im Landesarchiv Speyer? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also da hing ich jetzt nicht komplett ab, aber da hing ich schon ziemlich lange ab. Also ich habe einerseits sehr viel Bücher natürlich gelesen, sehr viel aus der Zeit, was man noch an Bildmaterial mitbekommt. Ich habe noch versucht, ein paar Leute zu sprechen, die sich noch mit der Zeit so ein bisschen auskennen. Und dann geht natürlich viel darüber, über Archiv. Es geht viel darüber, auch diese Orte noch mal zu sehen und zu erleben, auch wenn du die nicht mehr ganz so natürlich, wie sie früher waren, erleben kannst. Aber das Geburtshaus von Fritz Walter in der Bismarckstraße in Kaiserslautern, das steht ja heute noch. Und das sieht auch heute, glaube ich, nicht so komplett anders aus, die Straße, als sie vor 100 Jahren aussah. Diese Orte dann abzugehen, zu erleben, zu sehen, das ist dann, glaube ich, der zweite Teil, der dann wichtig war. Also ich war in Kaiserslautern relativ viel, ich war in Essen relativ viel, auch da im Stadtarchiv. Und ich war halt in Spiez noch, da, wo die deutsche Nationalmannschaft 1954 gelebt hat während der Weltmeisterschaft.
Du warst in Alsenborn, du warst in der Bismarckstraße in Lautern, du warst vorm Grab von Fritz Walter gestanden, vorm Grab von Ottmar Walter gestanden und willst mir trotzdem erzählen, dass du jetzt nicht FCK-Fan geworden bist?
Echt, du kriegst natürlich so einen gewissen Softspot für den Club dann natürlich, ne? Weil du auch natürlich der FCK einer der wenigen, wie ich sagen würde, echten Traditionsvereine ist. Weil, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber manchmal verwechseln Fans Tradition damit, dass Vereine aus großen Städten kommen. Und das natürlich dann irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Geld dann in den Fußball kam, hat sich der Fußball irgendwann so sortiert, dass die Städte mit großen Stadien, mit vielen Menschen vor Ort, denen auch mit vielen Fans, sich nach oben sortiert haben. Und so langsam aber sicher wurden Vereine aus kleineren Städten, Vereine, die dann früher in der Oberliga irgendwie noch auftrumpfen konnten, die wurden dann aussortiert. Aber der erste FC Kaiserslautern hat ja im Profifußball überhaupt nur einzigen Existenzgrund. Und das ist die Familie Walter. Das muss man ja ganz klar so sagen. Wenn Fritz Walter nicht so ein Ausnahmefußballer gewesen wäre und sein Talent auch weitergegeben hätte in diesem Kaiserslautern, dann wäre ja Kaiserslautern heute, würden wir es genauso mit einem Namen nennen, wie wir es gerade jetzt, wo ich mich gerade über Brad Kreuznach lustig gemacht habe. Ist natürlich noch ein bisschen größer Kaiserslautern, aber es ist natürlich kein Standort mit seiner Größe, der überlebensgroß sein muss. Aber die haben es halt über die Fußballtradition da so weit gebracht. Ein Stück weit auch wie so ein Schalke zum Beispiel. Habt ihr ja schon gesagt, mit dem Schalker Kreisel. Da habe ich deswegen einen Softspot dafür. Auch wenn, und ich werde meinen Monolog gleich beenden, man natürlich sagen muss, dass diese Folklore von Fritz Walter größtenteils nur noch Folklore ist.
Ja.
Und auch das, wofür er ja fußballerisch stand, hat ja heute nicht mehr mit dem Kaiserslautern aktueller Zeiten zu tun. Da ist man dann ja eher in dieser Tradition der 90er Jahre, dann ist man ja eher da dieses Aufstieg, wir sind die Kleinen und wir sind die, wollen die Leute ärgern. Das war ja nicht Fritz Walter. Der Fritz Walter, das war ja immer schon auch ein fußballerischer Anspruch, ein gewisser, der mir ja auch immer sehr zusagt als Freund des schönen Fußballs.
Das hast du ganz Punkt. Ja. Hast du ganz charmant und humorlos wegmoderiert, jetzt meine kleine Provokation hier.
Nein, aber es ist eine gute, ich finde, es ist eine gute Überleitung, weil ich denke, wir können auch jetzt mal so ein bisschen den Zoom reinmachen in die Jetztzeit. Du hast gesagt, die außergewöhnliche Bedeutung und geradezu die einzigartige Identität, die Fritz Walter einfach dieser Stadt und diesem Verein ja auch eingehaucht hat. Also ich kann das aus meinem persönlichen Umfeld einfach nur bestätigen. Ja, ich kenne in der erweiterten Verwandtschaft drei Leute, die haben das Konterfei von Fritz Walter auf den Körper tätowiert. Das ist auf der einen Seite sicher irgendwie so ein bisschen Folklore, irgendwie so ein bisschen Heldenverehrung, die man ja auch irgendwie nachvollziehen kann, wenn man aus der Region kommt, wenn man weiß, wie die Pfalz tickt, was die Identität ausmacht, und da gehört halt Fußball extremst dazu. Und auch wenn man heute neben dem Weinen vielleicht, und wenn man heute wieder diskutiert darüber, was will der FCK sein, was will man für ein Fußball spielen, für was will man stehen, was ist die Philosophie des Vereins, für was gibt es uns, was ist unser Purpose sozusagen, stoßen wir ja immer wieder auch Diskussionen an, die genau in diese Richtung gehen. Also was sind eigentlich die Werte, für die Fritz Walter stand, auf die sozusagen dieses ganze Fundament gebaut ist, was wir in Kaiserslautern erleben, diese ganze Tradition und damit ja auch diese Anziehungskraft, was man jetzt ja auch wieder gesehen hat im Pokalfinale, wie viele Leute da hinpilgern. Das sind 50.000 Lauterer da gewesen in einer Stadt, die 100.000 Einwohner hat. Das ist einfach einmalig eigentlich, muss man wirklich mal so sagen. Also, und viele von diesen Leuten berufen sich ja eben auf Walter, auf Fritz Walter oder auf die Walter-Brüder, auf diese Ära des Fußballs, in der Kaiserslautern stilprägend war, in dem es eine, wie du sagst, ja auch eine Idee hatte, wie man Fußball spielen will, einen Anspruch an den eigenen Fußball auch formuliert hat. Und das ja auch so ein bisschen das ist, was wir beide, David, ja jetzt in den letzten Folgen immer wieder so rausgearbeitet haben, was dem FCK in der aktuellen Phase ja schon ein bisschen fehlt. Klar, wir sind vor 2 Jahren in die zweite Liga aufgestiegen, waren in der Drittklassigkeit. Es ist schwierig, es gab Kaderumbrüche, es kamen und gingen Trainer, es kam keine Kontinuität rein. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass man gar nicht mehr so richtig sagen kann, für was steht der Fußball, der in Kaiserslautern gespielt wird. Was ist auch die Philosophie, die den Verein trägt? Will man Ausbildungsverein sein? Will man Spieler besser machen? Möchte man, ja, was ist eigentlich das Ziel? Und auf welchem Fundament baut man dieses Ziel auf oder den Weg zu diesem Ziel? Wie siehst du das, Tobi, als jemand, der das als Außenstehender beobachtet? Für was steht der aktuelle FCK für dich?
Also ich finde schon, einen gewissen Kern hast du, weil du natürlich die Kaiserslautern noch stärker als anderswo Leidenschaft und Kampf in den Vordergrund stellst. Und das ja auch das ist, wo ich immer das Gefühl habe, das wird von der Lauterer Mannschaft noch stärker verlangt. Und ich glaube halt, dass das Erbe von Fritz Walter da dann immer eher auf außersportliche Aspekte einzahlt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute den Fußball, wie Fritz Walter ihn gespielt hat, sehen wollen. Das wäre ein ganz anderer Fußball, als Lautern ihn diese Saison gespielt hat. Das muss man dann ganz ehrlich sagen. Dieser Lauterer Fußball diese Saison ist ein ganz anderer Fußball.
Wie wäre der Fußball von Fritz Walter denn?
Die Mannschaft hat unfassbar viele Tore geschossen. Die war auch in den ersten Jahren nach dem Krieg eigentlich eine sehr, sehr offensive, eine zu offensive Mannschaft. Also das ist eine typische Mannschaft, die nachher, als sie Meistertitel gewonnen haben sie gewonnen, weil sie irgendwann angefangen haben, ihren eigenen Offensivgeist so ein Stück zu bändigen. Und dann auch gesagt haben, in wichtigen Spielen stellen wir lieber dann noch einen Stopper zusätzlich, also noch einen Verteidiger zusätzlich auf. Aber grundsätzlich war die Idee damals schon, einen Schalker Kreisel weiterzuentwickeln. Also Schalker Kreisel, das alte Motto passen, stoppen, weiterpassen. Daraus hat man so ein Stück weit das Stoppen entfernt und dann noch ein bisschen direkter gespielt. Aber grundsätzlich ging es schon um einen technisch hochwertigen Fußball, um auch viele Positionswechsel und auch so eine gewisse Form, wie du damals sagen würdest, Dominanz. Also das hat nichts mit dem heutigen Ballbesitzfußball zu tun, aber schon wir wollen im Zweifelsfall ein Tor mehr schießen als der Gegner und nicht, wir wollen ein Tor weniger kriegen als der Gegner. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Kontrast zu dem, wie man dann nach in den 90ern seine Erfolge gefeiert hat, was ja auch noch viele Menschen viel eher miterlebt haben. Also Fritz Walter ist da, dieser Fußball gerade ist ein sehr, sehr theoretisches Konstrukt für viele Menschen mittlerweile. Die Zahl der Leute, die noch Fritz Walter haben spielen sehen, die heute noch auf den Betzenberg gehen, die wird immer weniger. Also die wird immer weniger und die Zahl, die Leute, die halt noch die Meistermannschaft unter Otto Rehhagel miterlebt haben, die ist wahrscheinlich relativ hoch. Also da ist halt eine Diskrepanz da.
Ich habe dich dummerweise unterbrochen in deinen Ausführungen. Wo waren wir denn gerade, Sammy?
Nein, es war einfach nur die Frage, die ich gestellt hatte, war, wie Tobi einschätzen würde, oder wie würdest du einschätzen, Tobi, für was steht der FCK aktuell wie nimmst du ihn wahr?
Ja, so natürlich sind Philosophien immer was Schönes für eine Sonntagsrede, und wenn du halt durch den deutschen Fußball guckst, hat dann jeder angeblich eine Philosophie, und wenn du das dann wirklich mal so prüfst, die Philosophie halt meist so lange, bis der Verein 2 oder 3 Spiele am Stück verliert, und dann wird plötzlich was Neues gefordert. Aber Lautern, zumindest in dieser Saison, wenn ich sie gesehen habe, auch in den letzten Saisons, da stand dann doch schon eher so eine gewisse Art von Kampffußball im Fokus, so eine gewisse Art von Intensität im Spiel gegen den Ball. Auch im Zweifelsfall das Ding lieber langschlagen, als es hinten rauszuspielen. Ballbesitz und flache Kombinationen sind dann, glaube ich, nicht so das Hauptthema. So habe ich es zumindest als Außenstehender verfolgt. Also ihr müsst mich da mal korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. Weil das ist so ein bisschen wie, wenn der Typ ohne Ahnung hier die Typen mit der Ahnung hier belehren will. Das ist ja völliger Quatsch eigentlich.
Nein, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube, es ist ja auch mal interessant, vielleicht von jemandem, der sich nicht so intensiv damit beschäftigt hat, mal zu hören, wie es denn wahrgenommen wird. Weil das sind ja auch oft die meisten Menschen. Wer schaut schon jedes Spiel vom FCK? Aber ja, ich denke, das ist auch das, was wir rausgearbeitet haben dieser Saison, was den FCK ausgemacht hat. Ein sehr intensives Spiel gegen den Ball, und ja, im Prinzip war es schablonenartig das, was man im Pokalfinale gesehen hat. Das, was in der ersten Halbzeit gut gelaufen ist, das hat Lautern die ganze Saison meistens auch in der ersten Halbzeit gut hinbekommen. Also eine gute Ordnung zu haben, gegen Leverkusen noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr raumorientiert verteidigt. Die haben wirklich ja auch versucht, da die Räume eng zu halten, zu gucken, sich nicht locken zu lassen, nicht das Pressing auslösen zu lassen, damit Leverkusen nicht das typische Leverkusen-Dinge tut, wenn das Pressing halt beginnt vom Gegner. Was schon noch ein bisschen passiver, würde ich sagen, als wir das in weiten Teilen der Saison gesehen haben in der ersten Halbzeit. Aber grundsätzlich, würde ich dem zustimmen. 3 Trainer, darunter wahrscheinlich Gramozis, derjenige, der versucht hat, am meisten zu verändern. David, du hast es vorhin ja schon mal kurz zusammengefasst, was ungefähr die Idee war, wo man dann auch gesehen hat, dass man trotz technisch guten Spieler wie Marlon Ritter, Tobi Raschel, dann doch nicht die Möglichkeiten gesehen hat, dann was Konstruktives mit Ballbesitz halt zu fabrizieren, so wie man es auch in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen gesehen hat, trotz Überzahl. Es hat nicht funktioniert, spielerisch Lösungen zu finden, und deshalb ist man halt in diese Muster gefallen, zu sagen, gut stehen, massiert stehen, Zentrum dicht und dann schauen, was geht. Ache vorne drin. Das hat oft funktioniert. Und
Hanslik vorne drin am Ende.
Hanslik dann am Ende, genau.
Der Mann für die ganz wichtigen Tore.
Oh ja, aber das war, glaube ich, so der Ansatz, den wir gesehen haben. Es war für uns ja auch ein bisschen schwer, zu verarbeiten teilweise, dass diese Entwicklung doch so sehr ausgeblieben ist. Ja.
Aber wir haben schon auch, ne, das muss man wirklich zur Ehrenrettung dann auch sagen, in diese Saison nicht so, aber in der letzten Saison unter Schuster haben wir schon auch teilweise guten Kombinationsfußball gesehen. Das war immer hier und da. Ne? Es war nie dann mal wirklich geplant über 90 Minuten oder über 45 Minuten von mir aus nur. Das waren dann manchmal 10, 15 Minuten, wo es dann wirklich auch schöne Angriffe nach vorne gab. Also es ist nicht so, dass wir wirklich komplett nur geholzt hätten, jetzt unter der Schuster-Zeit zumindest.
Ja,
Zusammenfassung von Gramozis, lieber Sebastian, war übrigens im Vorgespräch, die werden unsere Hörer nicht gehört haben, befürchte ich.
Oh, das war im Vorgespräch. Ah ja, Entschuldigung.
Die Zusammenfassung war, dass wir, das haben wir im Podcast ja ganz oft besprochen, ne, dass wir vom eher defensiven, schnellen Umschaltspiel von Dirk Schuster dann plötzlich umgeswitcht haben ins komplette andere Extrem, nämlich komplettes Offensivspiel mit, 5 Leuten am gegnerischen Strafraum anlaufen. Beispiel St. Pauli, das Spiel hast du ja vielleicht gesehen, Tobi. Wo wir dann auch ganz gut mitgespielt haben, aber eben auch ins offene Messer gerannt sind. Und dann eben am Ende wieder zurück zu Friedhelm Funkel, der dann eher wieder so einen reagierenden Fußball mehr hat spielen lassen. Ihr guckt beide kritisch, ja. War das Blödsinn, was
ich gerade erzählt habe? Nein, ich gucke nicht kritisch, ist natürlich immer so schön dann, wenn ich jetzt hier als jemand, der das sowieso nicht jede Woche guckt, in Sonntagsreden dann sage, sie müssten besser Fußball spielen. Gerade weil das, was er oder Dirk Schuster auch gesagt hat, ich hatte das Gefühl, er hat so ein bisschen versucht, was zu kreieren. Er hat ein bisschen versucht, nachdem sie in der Hinrunde relativ viele Punkte gemacht haben, einfach über klassischen Kampf und Langballs und dann Konter. In der Rückrunde, da haben sie halt ein bisschen was versucht, aber es hat halt nicht funktioniert und er hat auch nicht die Zeit bekommen, das zu tun. Und es ist dann immer so leicht, in Sonntagsreden zu zwingen, sie soll besser Fußball spielen, gerade in einem Verein, der natürlich auch Angst vor dem Abstieg hat, der natürlich auch finanziell nicht auf den Rosen gebettet ist, also selbst in der zweiten Liga, der jetzt da nicht zu den finanziell allerbesten, bestgepolsterten Vereinen gehört. Dementsprechend, ja, ist das immer als Außenstehender dann schwer zu beurteilen.
Wenn man jetzt so ganz nüchtern auf die Zahlen guckt und jetzt nochmal auf die Ergebnisse dieser Saison, muss man ja sagen, wenn man jetzt mal die ganzen, wenn man sich jetzt nicht mit jedem Spiel intensiv beschäftigt hätte, was wir gesehen haben diese Saison, David und ich, vor allem jetzt halt sehr intensiv halt wegen des Podcasts, könnte man meinen, es ist eigentlich eine relativ ordentliche zweite Saison nach dem Aufstieg. Also wenn man jetzt nur auf die Tabelle schaut, 13. Platz, 39 Punkte, ja, okay, klasse gehalten. Man ist im Pokalfinale, man erhält zusätzliche Einnahmen über die Pokalgelder. Man konnte sich in der Liga halten. Das hat wieder mit den TV-Geldern dann positive Geldflüsse. Das heißt, da ist schon was da. Trotzdem ist, glaube ich, schon auch im Verein und auch um den Verein herum Unruhe aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungen, die getroffen worden sind über die Saison. Ich glaube, dass vielen nicht klar war, warum man nicht mit Dirk Schuster weitergemacht hat, was da die Gründe waren, warum es diesen plötzlichen Wechsel zu Dimi Gramotzis gab, der ja offensichtlich ganz klar nicht erste Wahl war. Da wurden andere Leute vor ihm diskutiert, die dann abgesagt haben. Dann kommt da kein Erfolg mit einem komplett neuen System, dann kommt Funkel. Viel bricht sich dann auch in der Kritik dann auf die Person Thomas Hengen runter. Oder auf Enis Hayri, den Kaderplaner oder sportlich verantwortlichen technischen Direktor, heißt er, glaube ich, in seiner offiziellen Jobbezeichnung beim FCK. Ja, also es ist sehr viel Unzufriedenheit doch auch hier und da zu spüren, worüber auch das Pokalfinale jetzt nicht jeden hinweggetröstet hat. Meiner Meinung nach, vielleicht ist das ein sehr nüchterner Blick, glaube ich, dass wir einfach mit dem, was wir diese Saison sehen beim FCK, genau das sehen, was der Kader und auch die Konstellation mit Trainern in der Lage ist zu leisten. Es ist kein homogener Kader gewesen. Wir haben Spieler, die leistungsmäßig sicher oberes Zweitliganiveau sind. Wir haben aber auch einfach immer wieder auch in unserem Podcast darauf hingewiesen, dass der Kader eben unbalanciert zusammengestellt worden ist, im Winter auch nicht wirklich ausbalanciert wurde mit den Transfers, die da kamen. Und dass da schon zu spüren war, dass es irgendwie keine klare Linie gab. Was will man denn eigentlich? Welche Formation will man spielen? Welchen taktischen Ansatz wählt man? Es war irgendwie eine große Verwirrung. Aber vielleicht ist das auch normal in der zweiten Saison eines Aufsteigers. Vielleicht gehört das zu einer Konsolidierungsphase eines Aufsteigers dazu. Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das?
Aber habt deswegen da nochmal die Frage an euch Experten. Habt ihr nicht das Gefühl, dass man mit dem Kader auch mehr erreichen könnte? Ihr habt es schon angesprochen, es gibt gewisse Unwuchten im Kader, die sehe ich auch. Aber einen Ragnar Ache zum Beispiel, oder auch ein Touré habt ihr ja genannt, der jetzt auch nicht die größte Rolle gespielt hat. Auch ein Elvedi zum Beispiel und jetzt der Marlon Ritter. Das sind ja keine Spieler, mit denen du dich verstecken musst eigentlich. Und das sind ja auch Spieler, die über eine gute Spielintelligenz verfügen, auch über ein feines Füßchen. Ist das nicht etwas, wo du sagen könntest, vielleicht mittelfristig müsste da sogar mehr gehen?
Also Elvedi ist sehr, sehr, sehr umstritten in Lautern. Nicht bei uns, glaube ich, Sebastian. Wir halten beide sehr viel von ihm. Er ist ja auch, er hat fast alle Spiele gemacht. Am 34. Spieltag hat er ausgesetzt. Wurde geschont, muskuläre Probleme. Ansonsten hat er jede Minute gespielt als einziger, 33 Spieltage lang. Touré war tatsächlich Bruder Leichtfuß am Anfang, das muss man schon echt so sagen. Aber man hat auch schon von Anfang an eigentlich gesehen, dass der uns etwas bringt, spielerisch, spieleröffnungsmäßig aus der Innenverteidigung heraus. Das ging, würde ich fast sagen, so weit, dass das seine Mitspieler vorne dran nicht verstanden haben, was der Mann von ihnen will.
So, das, ne, war Überforderung, das würde ich unterschreiben. Ja, also es bringt nichts, wenn einer die flache vertikale Spieleröffnung macht. Die anderen müssten auch wissen, wie sie sich in den Phasen zu verhalten haben. Da hat man gemerkt, da wirkte Touré, ich würde jetzt nicht sagen überqualifiziert, aber ein bisschen wie ein Fremdkörper teilweise in seiner doch sehr progressiven Spieleröffnung, ja.
Ache hat, glaube ich, 16 Saisontore gemacht, also der hat seinen Soll, glaube ich, erfüllt. Ja. War jetzt am Ende wirklich nicht mehr gut. Woran es lag, keine Ahnung. Angeblich war er 100% fit. Man weiß es nicht. Gegen Leverkusen war er auch in Ordnung, würde ich sagen, als er reingekommen ist in der zweiten Halbzeit. Hat zumindest ja die beiden Schüsse abgegeben, die man ja mit viel Wohlwollen dann als Chance, als die einzigen Chancen dann auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, betiteln kann. Mhm. Und der vierte, den du genannt hast, war Marlon Ritter, ne? Mhm. Der ist natürlich Dreh- und Angelpunkt. Also ganz klar. Mhm. Ich würde vielleicht noch Boris Tomjak dann auch mit reinnehmen, der spielerisch, glaube ich, überschätzt wird beim FCK, der aber kämpferisch und defensiv einfach wirklich große Stärken hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir es schaffen sollten, mit Julian Kral haben wir einen sehr guten Torhüter, der jetzt gerade den Vertrag verlängert hat. Und wenn wir es echt schaffen, Touré, Elvedi, Tomjak, Ritter, Ache zu halten, dann haben wir schon eine echt richtig gute Achse, um die herum man was aufbauen kann.
Und die anderen Positionen, die du jetzt ausgelassen hast, David, sind meiner Meinung nach auch der Grund dafür, warum es nicht gereicht hat diese Saison. Da gab es zu viel Fluktuation, es gab kein klares System. Wir haben teilweise sehr viel über die Außen gespielt, dann auf Ragnar Ache geflankt, vor allem am Anfang der Saison. Da hat er auch die meisten seiner Kopfballtore erzielt. Später wurde die Spielanlage vor allem unter Funkel immer mehr so ein bisschen zentral orientierter. Dann haben wir weniger über die Flügel gespielt und haben uns mehr so in die zentralen Räume orientiert. Da muss man halt sagen, drumherum hat es nicht wirklich gepasst. Man hat ja auch in der Winterpause dann mit Chance Simakala und mit Dixon Abiyama und mit Filip Stojkovic dann nochmal von Darmstadt nochmal Offensivspieler geholt. Da wussten wir auch nicht so genau, weshalb eigentlich. Weil eigentlich hatten wir das Gefühl, die Offensive ist jetzt nicht unser Problem. Aber offensichtlich war es dann doch die mangelnde Flexibilität der Spieler vorne, die ihre Rollen nicht richtig interpretieren konnten, nicht das leisten konnten, was von ihnen erwartet wurde, was dann dazu geführt hat, dass diese Mannschaft so heterogen rüberkam. Ich habe in der ersten Liga immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so vergleichbar mit Gladbach. Irgendwie hat man das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Kader, der nicht so richtig zusammenpasst. Es ist manchmal schwer zu erklären. Es entsteht kein Flow, es entsteht kein Miteinander. Keine Antizipation des Gegenübers, des Verhaltens des Gegenübers und des Gegenspielers teilweise auch. Und das führte einfach zu Phasen innerhalb der Spielen, wo der FCK leistungsmäßig in sich zusammengefallen ist. Und dann halt entsprechend auch die vielen Gegentore, nämlich 64 diese Saison, dann kassiert hat. Und dann, ja, können wir froh sein, dass wir es noch geschafft haben, so viele Tore zu schießen mit den guten Fußballern, die wir haben.
Ja, sei nicht absurd. Guten
Standards.
Dass wir sagen, wir haben 64 Gegentore, Alter, in 34 Spielen. Also fast zwei pro Spiel. Und wir sagen, wir hoffen, dass wir Touré, Elvedi und Tomjak in der Innenverteidigung halten können. Gut. Aber da siehst du halt, es hat einfach wirklich sehr, sehr, sehr vieles einfach schlicht nicht funktioniert. Unser Problem war, glaube ich, nicht die Innenverteidigung. Die war auch teilweise das Problem, ne? Als da dann noch Soldo gespielt hat oder dann auch Kevin Kraus, den ich wirklich sehr verehre, der ein sehr wichtiger Spieler für uns war, gerade in Drittliga-Zeiten, dessen Zeit dann jetzt aber auch einfach vorbei war und jetzt auch vorbeigegangen ist, da wurde es auch verabschiedet. Wir hatten vor allen Dingen ein krasses Problem in der defensiven Zentrale, ne, auf der 6, auf 6-8, so. Ja. Das hat Philipp Karloc so ein bisschen aufgefangen.
Ja,
aber eher in Richtung Offensive. Defensiv gefällt der mir auch nicht so wahnsinnig gut. Nee. Er war auch an vielen Gegentoren auch beteiligt. Gegen St. Pauli, gegen Karlsruhe, gegen Wien, Wiesbaden, wo er wirklich direkt beteiligt war an den Gegentoren. Also da fehlt uns definitiv noch echt ein richtig starker. Wir brauchen einen neuen linken Verteidiger. Puchacz wird nicht zu uns wechseln, hieß es jetzt heute. Der hat wohl Angebote aus der Bundesliga. Da würde ich mir auch einen wünschen, der defensiv mehr drauf hat als Puchacz. So wichtig er nach vorne war mit seinen Flanken, ich finde, in unserer Situation, auch das haben wir schon ein paar Mal besprochen im Podcast, in unserer Situation, wo wir stehen jetzt, was jetzt unsere nächsten Ziele sein müssen, nämlich die Konsolidierung in der zweiten Liga, wir brauchen nicht über Aufstieg zu sprechen, wünsche ich mir erstmal Außenverteidiger, die verteidigen können. Und dann im zweiten Punkt dann auch mit nach vorne mithelfen. Aber ne, Puchacz war vor allen Dingen erstmal Flügelspieler und hat dann noch so nebenbei so ein bisschen verteidigt. Und das würde ich mir schon auf beiden Seiten dann auch andersrum wünschen, bis wir dann uns konsolidiert haben, bis wir ein Spielsystem gefunden haben, bis wir eine Idee gefunden haben. Und dann, finde ich, können wir mit ganz offensiven Linksverteidigern spielen.
Das hatten wir, glaube ich, auch im Vorgespräch hatten wir das kurz besprochen, dass natürlich Puchacz eigentlich kein Linksverteidiger in der Viererkette ist und Zimmer ist auch in der Fünferkette jetzt nicht komplett falsch aufgehoben auf der Seite, dass das ja eigentlich ein Spielsystem ist, was besser passt. Wie gut dann die Innenverteidiger dafür geeignet sind, Touré, weiß ich, dass der das eigentlich auch kann aus Frankfurt und dass der auch, ich finde, besser ist in der Fünferkette, aber es ist ja wieder ein anderes Thema. Aber grundsätzlich jetzt in der alten Variante wäre das die bessere Option gewesen, wenn du jetzt so auf links nochmal neu dich umsehen musst, ist das dann wieder ein anderes Thema.
Ja, also ich finde nicht nur auf der Linksverteidigerposition müssen wir uns umsehen, wenn Pucher nicht gehalten werden kann. Es ist einfach auch ein Problem, einfach, da gehen wir jetzt wirklich auch ins Detail, aber so heißt ja auch der Podcast, wir haben einfach keine Linksfüße in der Verteidigung. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben keinen linken Innenverteidiger als Linksfuß. Wir haben überhaupt viel zu wenig Linksfüße in der Mannschaft. Wir haben ein ganz großes Problem auf der linken Seite. Julian Niehus hat, der ja nächste Saison nach Heidenheim wechselt, also auch in die erste Liga, ein junger Spieler, ein sicherlich interessanter Spieler. Muss mal gucken, wie der sich entwickelt, wird sicher spannend werden. Hat im linken zentralen defensiven Mittelfeldraum viele Löcher gestopft. Elvedi hat ganz oft linker Innenverteidiger gespielt. Aber mir fehlte da wirklich einer, der auch mal mit links die Spieleröffnung hinbekommt von der linken Innenverteidigerposition, so wie es Touré von der rechten Innenverteidigerposition eigentlich immer sehr gut hinbekommen hat. Ich glaube, man könnte schon einen Kader zusammenbauen für die nächste Saison, der darauf ausgelegt ist, ich sag mal, eine Idee mit Ball zu haben, ein bisschen Spielkultur reinzubringen, vielleicht ein bisschen näher an Fritz Walter wieder ranzurücken, als wir es in der vergangenen Saison gesehen haben, weil ich, ja, also unabhängig davon, ich glaube auch nicht, dass wir nächste Saison irgendwie um den Aufstieg mitspielen. Aber ich finde, man kann auch in der zweiten Liga schon so ein bisschen Trends sehen. Also für mich in der ersten und zweiten Liga, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi, vielleicht du bist da auch so ein bisschen mehr drin, wenn es um so die gesamte Liga geht, als ich. Ich gucke halt immer sehr stark auf den FCK. In der oberen Tabellenhälfte stehen schon für mich in der ersten Liga und in der zweiten Liga schon auch die Teams, die eine Idee haben mit Ball, die einen ballbesitzorientierten Fußball spielen wollen. Und dann gibt's irgendwann so einen Bruch. Ich finde, in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga-Tabelle ist es dann so bei Frankfurt ungefähr, wo der Bruch einsetzt, wo dann eher die Teams kommen, die danach sozusagen, die eher eine Idee gegen den Ball entwickelt haben. Und also wie siehst du das? Also ich glaube, wenn man mittelfristig, langfristig erfolgreich sein will, auch aufsteigen will, muss Lautern irgendwann überlegen, wie man mit dem Ball zum Erfolg kommen will. Siehe St. Pauli, siehe Holstein Kiel, siehe auch Düsseldorf, die da einen sehr guten Ansatz haben.
Ich denke, dass Ballbesitz-Fußball niedrigschwelliger geworden ist. Also man hat ja vor ein paar Jahren immer gesagt, ja, schön und gut, Ballbesitz, Fußball, da brauchst du die richtigen Spieler für. Das kannst du nicht machen, wenn du nicht gerade Manchester City oder FC Barcelona bist. Und diese Saison hat eindeutig bewiesen, dass das Quatsch ist. Also die wirklich überraschenden Teams in der Bundesliga, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, aber auch St. Pauli in der zweiten Liga, das waren alles Ballbesitzmannschaften, die halt eben eine neue Art von Ballbesitz, Fußball gespielt haben. Dieses Ding, was man so aus Brighton kennt. Den Gegner locken, sehr viel kürzere Passabstände. Es geht nicht mehr darum, den Raum gleichmäßig auf dem ganzen Feld zu besetzen, sondern den ballnahen Raum sehr gut zu besetzen. Und diese Ideen, die kannst du auch umsetzen mit Spielern, die nicht Xavi, Iniesta, De Bruyne oder und so weiter heißen. Und da hast du schon gemerkt, dass das halt eben jetzt auch in der zweiten Liga funktionieren kann. Und dass eben auch nicht du da den Etat des HSV für brauchst, sondern es halt auch reicht im Zweifelsfall, den Etat von St. Pauli oder Kiel zu haben, um ein gutes Ballbesitzspiel aufzuziehen.
Ja, das macht Hoffnung. Dann würde ich sagen, dann holen wir einfach nächste Saison nicht Markus Anfang, sondern Roberto De Zerbi und dann machen wir in Lautern eine neue Spielkultur in der zweiten Liga auf. Das ist ja jetzt auch eine ganz heiße Frage, die diskutiert wird beim FCK. Und vielleicht sind wir dann ja auch wieder beim Thema Walter-Werte, um es mal so zu thematisieren oder so zu bezeichnen. Momentan wird ja diskutiert, wer wird Friedhelm Funkel beerben sozusagen als Cheftrainer, wer wird sozusagen mit der Aufgabe betraut, für die nächste Saison vielleicht auch so einen niedrigschwelligeren Ballbesitzfußball umzusetzen, wie du es jetzt bezeichnet hast, Tobi. Und einer der Namen, die ja da diskutiert werden, ist der von Markus Anfang. Jetzt weiß ich aus dem Vorgespräch, Tobi, du hast schon so, du kennst ihn, glaube ich, oder du hast auf jeden Fall, du könntest was zu ihm sagen. Ich wäre mal gespannt zu hören, wie du ihn so einschätzt. Ich bin dann auch bereit, meine Meinung dazu kundzutun.
Markus Anfang habe ich in seiner Zeit in Bremen erlebt, weil ich ja da auch viel über Bremen schreibe und viel mit Bremen mitbekomme. Sagen wir so, in Bremen war man nicht ganz so unfroh, dass er dann nachher gegangen ist. Das war ein Fußball, der auch sehr stark wieder auf Mannorientierung setzt, also sehr, sehr Mann gegen Mann spielen lässt. Es ist ein Fußball, der aber auch ein Stück weit die flache Eröffnung bevorzugt, aber auch den langen Ball nicht scheut. Also da gibt's häufig dann so einzelne Ballstaffetten in der ersten Linie, die dann aber nur gemacht werden, um den langen Ball vorzubereiten. Bei Bremen fiel er vor allen Dingen dadurch auch, dass er sehr, sehr seltsame Personalentscheidungen getroffen hat. Also er hat lange Zeit nicht Füllkrug und Duxch zusammenspielen lassen, sondern immer nur so ein Entweder Füllkrug und Duxch. Erst in seinem, glaube ich, allerletzten Spiel hat er dann mal gewagt, beide zusammenzuspielen und hinten eine Dreierkette aufzustellen. Das hat er dann geändert. Das hat dann Werner übernommen, aber war dann auch eher Werners Verdienst, dass das wirklich eingeschlagen hat. Ansonsten dürft ihr euch dann bei Markus Anfang auf auch Spiegelformation einstellen. Das ist auch so ein Ding, auf das er setzt, also den Gegner zu spiegeln, zu gucken, was man da macht. Das wäre natürlich jetzt kein kompletter, eine komplette Abkehr vom jetzigen Stil, wäre schon ein bisschen mehr auf Flachpass und ein bisschen mehr auf spielerische Akzente gesetzt, aber grundsätzlich ist da schon Mann gegen Mann, Leidenschaft, Kampf sind schon so wichtige Eckpfeiler des Fußballs von ihm.
Aber er ist doch in Bremen, ich meine, wir sind hier, wir reden normalerweise nur über das Spielerische, über das Taktische und so weiter, aber er ist in Bremen ja nicht rausgeflogen, weil er so schlechten Fußball gespielt hätte. Er ist in Bremen rausgeflogen, weil er seinen Impfpass gefälscht hat.
Ja, das gehört dazu, ja, zu der ganzen Geschichte. Aber im Nachhinein gibt es ja in Bremen heute den Gag, der beste Polizeieinsatz aller Zeiten, so, weil natürlich man dann unter ihm stand man nicht gerade auf Aufstiegskurs mit der Mannschaft, hatte auch natürlich eine schwierige Zeit da, weil Abstieg, der Kader hat sehr lange gebraucht, um Kontur anzunehmen. Aber das war nicht die schlechteste Sache, dass Bremen sich von ihm trennen musste und dass Bremen dann auch danach Ole Werner einstellen konnte und nach vorne blicken konnte.
Wie ist deine Meinung dazu, Sebastian? Das würde mich mal interessieren. Ich bin tatsächlich, also taktisches hin oder her, so das, danke für deine Einschätzung, Tobi. Ich kann das nicht beurteilen. Ich verfolge weder Kiel, noch Darmstadt, noch Bremen, noch Dresden so intensiv, dass ich mir da eine Meinung bilden würde. Ich bin aber bei dieser anderen Sache bin ich wirklich zwiegespalten. Zum einen denke ich natürlich, ne, der Mann hat einfach Scheiße gebaut, hat deswegen auch seine Strafe bekommen. Und die hat er jetzt auch verbüßt und da müssen wir vielleicht irgendwann einfach weitermachen. So, ne, da, so ist unsere Justiz aufgestellt, so ist unsere Gesellschaft aufgestellt, dass die Leute halt, je nachdem wie schlimm die Vergehen sind, dann eben auch eine zweite Chance kriegen. Andererseits finde ich das so übel, ne, und wir reden in Lautern echt immer viel über diese Fritz-Walters-Werte und so weiter. Und das ist natürlich Folklore. So. Und am Ende wird das halt immer nur dann rausgekramt, wenn es irgendwie gerade nicht so läuft, wie man selbst gerne hätte. Dann heißt es immer, ja, die handeln nicht nach Fritz-Walters-Werte. Aber kann jemand, der sowas macht, gerade auch jetzt mit Hinblick auf dein Buch, wo du diese ganze Geschichte aufzählst, ne, mit Kameradschaft, mit Zusammenhalt, mit Ehrlichkeit, was da ja auch dazugehört. Oh, ich habe da wirklich, mir geht's nicht gut mit der Entscheidung, dass Markus Anfang womöglich unser Trainer wird.
Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also auf der einen Seite sportlich kann ich nicht wirklich wahnsinnig viel über ihn sagen. Dafür habe ich ihn nicht intensiv genug verfolgt. Das, was Tobi gesagt hat, klingt jetzt für mich schon so, als wäre er jemand, der grundsätzlich von seiner Idee, wie man Fußball spielt, zum FCK passen könnte. Also ich glaube, ja, das Stadion, den Betze, den kriegst du sozusagen nur wirklich in Bewegung, wenn du diesen Kampf hast, wenn du diesen Einsatz hast, diese Leidenschaft, auch dieses mannorientierte Dagegengehen und so. Ich bin mir nicht sicher, ob du mit einem gepflegten Kurzpassspiel und einem sehr ausgefeilten Positionsspiel in Lautern wirklich die Massen mobilisierst und ob
niemals.
Das momentan das ist, was die Leute sehen wollen. Das haben wir das letzte Mal unter Kostas Runjajić gesehen in der zweiten Liga. Da hat es zweimal nicht zum Aufstieg gereicht und dann war der Mann weg. Das war das letzte Mal, dass der FCK meiner Meinung nach irgendwie gepflegten Fußball gespielt hat. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde.
Ja, das stimmt
vielleicht ja. Vielleicht auch mit dem, was ich jetzt sage, nicht. Aber ich finde, dass es gibt gewisse Dinge, die sind für mich einfach Zeichen dafür, dass es gibt bei mir stellt sich einfach alles auf, wenn ich darüber nachdenke, dass mit dieser Background-Geschichte, und ich rede von der Corona-Geschichte und von der Fälschung dieses Impfpasses, dass das im Prinzip jemand sein soll, der unseren Verein repräsentiert. Ja, Menschen dürfen sich rehabilitieren und es ist auch okay. Aber wir reden hier von einem Trainer eines Fußballvereins mit einer Außenwirkung, mit einer Vorbildfunktion, der jetzt schon wieder die Fans spaltet, der offensichtlich auch die Beiräte spaltet, der, wo die Personalie jetzt schon wieder wahnsinnig viel Unruhe in den Verein reinbringt. Ich würde mir eher wünschen, dass wir jemanden finden, der uns der, und das suchen ja eigentlich alle, Ruhe und Kontinuität reinbringt. Eine Perspektive auf Entwicklung. Jemand mit einer Idee. Jemand, der mehr über seine sportliche und fachliche Kompetenz glänzt, als über seine Persönlichkeit oder das, was er verkörpert oder was man in ihn hineinprojiziert. Ich glaube, der FCK braucht sportliche Kompetenz. Ich glaube, er braucht die sportliche Kompetenz auf einer Trainerposition und er braucht Ruhe um die Person. Funkel hat auch nicht auf jeder Pressekonferenz die unkontroversesten Dinge gesagt, aber er hat einfach durch seine Art und durch seine Geschichte mit dem FCK und auch durch die Ruhe, die er reingebracht hat, da ja gar nicht viel Angriffsfläche geboten. Ich glaube, mit einem Markus Anfang wäre das ein sehr, sehr, sehr unruhiges Umfeld from day one. Und das würde dem FCK, glaube ich, in dieser entscheidenden Phase seine Entwicklung jetzt in die dritte Saison in der zweiten Liga zu gehen, den Kader mit großen Umbrüchen neu aufstellen zu müssen, jetzt irgendwie so viele Störfeuer noch neben den Platz reinzubringen, halte ich für eine wirklich schlechte Organisationsentscheidung.
Das haben wir auch gerade hinter uns, ne? Kramotzis war auch vom ersten Tag an verbrannt und
ja.
Ich befürchte gerade, dass es bei Anfang auch so wäre.
Ich würde dir gerne noch einmal einhaken beim Thema Anfang, weil mir das auch ein bisschen am Herzen liegt. Zwei verschiedene Aspekte und auch zwei Seiten derselben Medaille letztlich. Bei Fritz Walter darfst du nicht vergessen, dass er aber auch jemand war, der sich sehr stark für Rehabilitation, so ganz gruseliges Wort, von Straftätern eingesetzt hat. Sepp Herberger Stiftung ist ja auch da immer sehr, sehr stark dabei gewesen, weil das ein Anliegen war von Sepp Herberger und später war auch Fritz Walter von dieser Stiftung Schirmherr. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wenn jemand eine Strafe erhalten hat für ein Verbrechen, dass er danach wieder resozialisiert wird und dass man auch sagt, okay, du hast eine zweite Chance verdient. So. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, das darf man nicht vergessen, die Art des Verbrechens, das er begangen hat. Damals hat Fußball auch mit so einer Art Sondergenehmigung noch gespielt in der Corona-Zeit. Da war ja gar nicht klar, wie es überhaupt weitergeht. Und trotzdem hat der Fußball relativ schnell wieder anfangen dürfen. Haben sie auch in einer Blase gelebt, haben auch viele Entbehrungen auf sich genommen. Und selbst wenn du halt in dieser Blase, konntest du zwar sagen, ich will mich jetzt nicht impfen lassen, aber das war dann mit noch mehr Entbehrung verbunden. Also da musstest du dann nochmal deutlich mehr Corona-Tests machen, da musstest du bestimmte Dinge dann erfüllen und so weiter und so fort. Also das war halt nicht ganz so einfach. Und sich dann quasi das Leben leicht zu machen, indem man sich diesen Impfpass fälscht, das verrät ja auch was über einen Charakter. Und das verrät natürlich dann auch was über den Menschen. Und du kannst natürlich dann als Trainer dich nicht hinstellen und sagen, ich verlange von euch, dass ihr alles aufopfert, wenn du dann selber halt nicht mal bereit bist, halt dieses Opfer dann zu bringen dafür, dass du entweder dich impfen lässt oder dass du ungeimpft bist. So, das war es dann auch so ein Thema gewesen, auch aus anderen Geschichten, die man aus Bremen hört, dass er nicht glaubwürdig den Spielern halt das vermitteln konnte, was er von ihnen verlangen hat, Art Einsatz.
Es ist ja auch plötzlich gar nicht mehr so sicher anscheinend, dass er Trainer wird. Ne? Gestern hat es noch Sky vermeldet, die Bild hat es vermeldet, die Rheinpfalz hat es vermeldet.
Heute habe ich einen Artikel bei der Rheinpfalz gelesen, da steht im ersten Satz, je nachdem wer, also sinngemäß, je nachdem wer Trainer wird, laufen jetzt so die Kaderplanungen an. Also die Rheinpfalz sagt jetzt dann offenbar jetzt auch nicht mehr, der wird auf jeden Fall Trainer. Anscheinend gibt's da jetzt doch Bedenken. Man weiß es nicht, ist Spekulation.
So, ja, so wie ich es mitbekommen hat, versucht man in den Gremien eine einstimmige Entscheidung herbeizuführen und es scheint offensichtlich im in den Beiräten, sage ich mal, noch nicht eine wirkliche Einstimmigkeit zu bestehen. Und von daher, das finde ich ja erstmal einen guten Gedanken, ja, dass man sagt, okay, wir wenn wir so eine Entscheidung treffen und wenn sie auch kontrovers ist, dann treffen wir sie wenigstens einstimmig im Sinne des Vereins als repräsentierende Gremien und zwar alle miteinander. Das ist ja auch gut, aber es ist dann meiner Meinung nach auch gut zu sehen, dass es da offensichtlich interne Diskussionen gibt, weil wäre ich ein Teil eines Beirats, ich bin es nicht, ich würde das auch zur Diskussion stellen, weil ich finde, und da positioniere ich mich mal für meine Verhältnisse deutlich hart, ich finde, Markus Anfang geht gar nicht.
Ja, aber, aber es ist doch jetzt schon klar, dass Thomas Hengen ihn haben will. So, das ist doch sehr, sehr deutlich. Und wenn jetzt der Beirat sagt, nee, Freundchen, den nehmen wir nicht, dann, also Hengen ist ja ohnehin jetzt nach dieser Saison schon beschädigt. Wenn das jetzt auch nicht klappt, dann ist der Mann doch im Prinzip durch. Oder bin ich jetzt zu fatalistisch und zu hart?
Ich denke schon, dass du recht hast, aber er ist ja jetzt auch in der Vergangenheit aufgefallen mit so antizyklischen, teilweise auch kontroversen Entscheidungen, also der Zeitpunkt, als Marco Antwerpen rausgeschmissen wurde, als Lautern in der Relegation gespielt hat, als er Dirk Schuster geholt hat, das war ja nicht der Zeitpunkt, wo du einen Trainer holst, im Normalfall. Das Gleiche mit der Entlassung von Dirk Schuster, also ich sag mal so, diese Trainerpersonalien, die zieht Hengen ja offensichtlich auch auf seinen ganz eigenen Stil hindurch. Aber ich finde es gut zu beobachten, dass es Gegengewichte gibt und dass es ein Verein ist, in dem nicht eine Person alleine entscheidet, sondern wo Diskussionen stattfinden und auch aus dem Umfeld in den Verein reingetragen werden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Entwicklung, die ich grundsätzlich positiv halte. Weil ich hätte tatsächlich echt ein Problem, einfach auch mit der Person. Das sage ich ganz selten, aber in dem Fall wäre es so.
Wie ist dein Blick auf Thomas Hengen, Tobi? Wenn wir gerade über Event sprechen.
Da habe ich so gar keinen Blick drauf, muss ich gestehen. Das ist dann wieder weit ab von meiner Baustelle als jemand, der dann ab und zu was im Kicker liest, über den Namen, aber grundsätzlich dann sehr, sehr stark sich auf die Spiele selbst fokussiert. Okay. Also da muss ich euch leider enttäuschen, da kann ich euch jetzt mit keiner Meinung kommen.
Ich sag mal so, ich habe jetzt so viele Foreneinträge gelesen in den letzten Wochen. Deinem Beispiel sollten viele Leute da draußen folgen manchmal und nicht einfach eine Meinung einfach rausposaunen. Insbesondere.
Wäre das Internet ziemlich leer.
dann lass uns doch auf die Zielgerade einbiegen.
Gerne.
Jetzt haben wir Anfang durchgesprochen. Wir haben jetzt auch gleich eine Stunde Aufnahme. Wir versuchen immer so bei einer Stunde zu bleiben. Angenommen, es würde Anfang nicht werden. Es sind noch mehrere Namen im Gespräch. Es ist noch der... Wer ist sein Vorname? Schiele im Gespräch.
Michael
Schiele ist im Gespräch. Der Wimmer, dessen Vorname ich auch vergessen habe, ist im Gespräch.
Ich glaube, heißt der auch Michael? Ich guck mal.
Und David Wagner, diesen Vornamen kann ich mir merken, ist ebenfalls im Gespräch.
Ja, auch Michael. Michael Wimmer. Ja.
Michael Wimmer, Michael Schiele, David Wagner.
Enrico Maaßen.
Enrico Maaßen habe ich länger nicht mehr gehört. So aus dem Bauch raus, wen würdet ihr am ehesten erfolgreich auf dem Bett zu sehen? Ganz schwierige Frage, ich weiß.
Tobi, willst du anfangen? Ich kann ehrlich gesagt über die Trainer nicht so viel
ganz,
sagen.
Ganz, ganz schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig. Michael Wimmer wäre natürlich auch wieder so ein Typ Kampffußball und auch ein Typ Intensität. Ich habe jetzt seine Arbeit in Wien nicht verfolgt, das ist das Problem so ein Stück weit, deswegen kann ich da jetzt nicht zu sagen, außer er hat, glaube ich, nicht die beste Saison gespielt unter eben aktuell. Grundsätzlich finde ich, als Typ könnte er ganz gut passen nach Kaiserslautern, aber wäre jetzt auch dann kein Aufbruchkandidat. Wenn er diese Saison ja eins gezeigt hat, auch nochmal, um nochmals meine Kompetenz ein bisschen einzubringen und die Linse ein bisschen zu weiten. Die Trainer, die jetzt seit Jahrzehnten im Karussell sind und immer wieder dieselben Lösungen sind, die sind in dem letzten Jahr ziemlich häufig abgestürzt. Und alle die Vereine, die was präsentiert haben, was sich getraut haben und einen Xabi Alonso geholt haben, zum Beispiel aus von zweiter Mannschaft Real Sociedad, die halt einen Hürzeler befördert haben. Rapp bei Kiel ist ja auch, glaube ich, aus Hoffenheim, aus der Jugend gekommen. Also da mal was zu wagen und nicht halt die fünfte Lösung zu holen, der halt dann seine siebte Station hat und dann halt eben Erfahrung mitbringt, aber sonst nichts, das finde ich relativ langweilig. Also wenn ein die Saison 1 bewiesen hat, dass man vielleicht ein bisschen kreativer werden soll. Und von den Namen finde ich keinen jetzt sonderlich kreativ. Von David Wagner, muss ich gestehen, bin ich als Trainer kein großer Fan. Der ist mir nie als jemand aufgefallen, der was Besonderes in die eine oder andere Richtung zaubern könnte. Also von den genannten Namen fand ich Michael Wimmer noch den spannendsten.
Das geht mir ähnlich. Ich wundere mich auch, dass wir überhaupt über Anfang sprechen, weil Wimmer ja eigentlich schon der Nachfolger sein sollte von Schuster. Wenn man den Gerüchten und den Berichten von damals Glauben schenken darf, war das ja eigentlich schon eingetütet, aber Wien, Austria Wien hat dann gesagt, nee, Freundchen, so nicht. Und dann kam er überhaupt erst Kamotzis. Also ich wundere mich eh, dass das jetzt offenbar auf Markus Anfang hinauslaufen soll.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich finde auch von all den genannten jetzt, ja, niemanden, wo ich jetzt sagen würde, dafür, das wäre jetzt meine absolute Traumlösung für den FCK. Ehrlich gesagt, habe ich die auch nicht. Ja, also, ich weiß nicht, ich wäre vielleicht eher dann bei so jemandem wie dem Tobias Schweinsteiger, dass man da nochmal versucht, der ist mit dem VfL Osnabrück aufgestiegen. Die letzte Saison ist er dann während der Saison gegangen worden. Ich fand eigentlich seinen Ansatz interessant und spannend und er hat sich da wirklich auch hochgearbeitet, ein junger, entwicklungsfähiger Trainer und ich glaube, so jemandem mal eine Chance zu geben, wäre vielleicht auch ganz interessant für einen FCK, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass die, das war das, was Tobi so ein bisschen gesagt hat, am Anfang des Podcasts, obwohl ich jetzt fast wieder nicht sicher bin, ob ich es nicht mit dem Vorgespräch verwechsel. Aber ich glaube, es war innerhalb des Podcasts, wo er gesagt hat, so die Werte für den FCK ja momentan schon ein bisschen eher so stehen, sind so die Werte der 90er Jahre, so dieses Kämpfen, Grätschen, alles draufschmeißen, sich zerreißen und sowas und eben nicht dieses eher Filigrane eines Fritz Walters. Und ich glaube, in diese Richtung geht auch die Orientierung, wenn es um den Trainertyp geht. Das sind ja alles so ein bisschen diese Trainer, die auch emotional was mitbringen, die ja, es ist immer schwierig, was zu sagen, ohne gleich irgendwie zu pauschal oder auf irgendeine Art und Weise beleidigend zu sein. Aber es ist jetzt eher, ich sag mal, es ist näher dran an einem Trainermodell Gary Ehrmann als an einem Roberto De Zerbi. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt denke, was geglaubt wird, dass beim FCK gesucht ist als Trainerpersönlichkeit. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Trainerpersönlichkeit derjenige, der Schlüssel sein wird dazu, dass der FCK vielleicht nächste oder in zwei Jahren oder in drei Jahren, nächste Saison oder in zwei oder in drei Jahren, tatsächlich mal in die obere Tabellenhälfte mit vorschnuppern kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit so einem Ansatz gelingen wird. Gut, wer bin ich? Ja, das ist jetzt einfach mal ins Blaue hinein. Aber ich würde mir persönlich tatsächlich jemanden wünschen, mit dem man langfristig plant, vielleicht auch jemand Jüngeren mit einem moderneren Ansatz, der was anderes mitbringt als nur Persönlichkeit und Nackenmuskulatur.
Aber sag mal, Maaßen war doch vorher bei Dortmund 2, oder bin ich jetzt völlig
und verkehrt? Augsburg.
Ja, doch. Ja, Augsburg zuletzt.
Der war Augsburg, aber der ist aus der Dortmunder Trainerschule und tatsächlich. Ja,
Maaßen hat uns doch Dortmund gearbeitet. Maaßen hat uns doch in der letzten Drittligasaison richtig, richtig wehgetan, oder nicht?
Ja.
Und damals hat doch Dortmund 2 einen wirklich guten, erfrischenden Fußball auch gespielt.
Ja.
Mit entsprechend
talentierten
Jugendspielern. In Augsburg hat es nicht mehr so geklappt. Also warum?
Ich wollte sagen, ich habe aus Dortmund nur Gutes gehört über ihn. Also auch, was die Leute erzählen und was er taktisch drauf haben soll und auch wie er spielen lassen will, auch mit einer klaren Spielidee, mit so einer Verbindung aus natürlich hohem Pressing und aber dann auch spielerischen Ansätzen, ein bisschen vertikaler, als man das vielleicht von klassischen Positionsspiel kennt. Nur bei Augsburg habe ich das nie gesehen. Also das ist dann so, das, was ich gehört habe, hat nicht gematcht mit dem, was ich dann in Augsburg gesehen habe, was sehr, sehr biederer Fußball war.
Ja.
Sehr,
ja,
sehr langsam,
aber das,
sehr viel hinten rumgeschoben. Deswegen, das ist halt so eine ganz, ganz schwierige Frage für mich. Weil der Maaßen, den ihr jetzt auch aus der Dortmunder Zeit beschreibt, von dem ich auch gehört habe, der wäre natürlich super. Das ist auch dann, glaube ich, ein richtig guter Kandidat, um halt das, was wir jetzt ja auch so ein bisschen hier gefordert haben, dieses Kampf 90er ein bisschen zu versöhnen mit dem alten Fritz-Walter-Stil. Da wäre Maaßen ein perfekter Kandidat dafür, wenn er halt besser arbeitet, als er es in Augsburg getan hat, muss man ganz ehrlich sagen.
Mhm. Aber das ist halt FC Augsburg, oder? Augsburg steht doch einfach für biederen Fußball. Sei es drum, wer da an der Seitenlinie steht. Ich will nur sagen, ja. Ne, deswegen maße ich mir da irgendwie, Entschuldigung, es ist spät.
Alles gut, David.
Kann passieren. Deswegen finde ich es immer schwierig, den Trainer eben so zu bewerten, mit diesem Abstand, den ich ja auch habe, weil, ne, auch Wimmer hat in Stuttgart haben sie schon ein bisschen geweint und sich gewundert, warum sie Wimmer nicht behalten haben damals.
Der ist auch kein schlechter Trainer. Ich muss jetzt auch mich bei ihm entschuldigen, gerade offiziell, weil ich habe wieder das österreichische Ligensystem unterschätzt, das ja an Dämlichkeit nicht über zu übertreffen ist. Er hat jetzt heute auch die Qualifikation für Europa geschafft, tatsächlich. Ja. Ich habe dann nur noch abgespeichert, dass er in der Abstiegsgruppe gelandet ist mit Austria Wien, aber das System ist ja da so unelendig kompliziert, dass er jetzt irgendwie aus der Abstiegsgruppe dann über das Playoff-Final dann noch jetzt nach Europa gekommen ist.
Aber er ist ja inzwischen rausgeflogen. Er kann es ja nicht mehr gewesen sein.
Ja, gut, ja. Das stimmt.
Aber er hat zumindest einen Grund.
Aber er hat quasi das
den Grundstein gelegt.
Den Grundstein gelegt, genau.
Und ich glaube, unter wirtschaftlichen, sehr schwierigen Rahmenbedingungen bei Austria Wien. So wie ich das verstanden habe, war das eine ganz schwierige Saison. Ich glaube, auch mit Transfersperren. Ich habe es nur so irgendwie am Rande mitbekommen. Also es scheint kein einfacher Job gewesen zu sein, den Michael Wimmer da zu erledigen hatte. Könnte also auch von dieser Warte aus gut zum FCK passen. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich tatsächlich einen Wimmer sehr gerne dann doch nehmen, wenn ich die, wie eben besprochenen, anderen den anderen Kandidaten, der jetzt da heiß gehandelt wird, dann vor Augen habe. Ja.
In diesem Sinne würde ich sagen, wir warten einfach mal ab.
Ja.
Während wir abwarten, arbeiten wir daran, Tobi Escher noch zum Vollblut-FCK-Fan zu machen.
wird nicht ganz so einfach. Ich kann mir auch die Sympathien wieder verspielen, die ich mir quasi so ein bisschen vor erspielt habe.
Komm, jetzt sind wir bei über einer Stunde. Jetzt hört eh keiner mehr zu. Jetzt kannst du.
Ja. der FCK als Verein liegt mir am Herzen. Ich sag mal so, in der Stadt Kaiserslautern habe ich eine Woche verbracht und ich wollte nicht unbedingt noch viel mehr Zeit da verbringen.
Damit
ist jetzt nicht die schönste Stadt, die die Welt je gesehen hat.
Ganz ehrlich,
als Außenstehender.
Damit trittst du niemandem zu nahe. Und, mir schon gar nicht. Ich bin nämlich Südpfälzer. Da, wo ich herkomme, ist es schön.
Ah, okay. Ja,
ich bin in Kaiserslautern geboren. Ich nehme es persönlich, aber ja, ist okay. ich kann damit leben. Alles cool. Wenn man 3-4 Weinschorle getrunken hat, Pfälzerschorle, dann wird die Stadt von alleine schön.
Ja, das aber der Wein kommt auch aus der Südpfalz, nicht aus der Westpfalz. Aber das nur nebenbei.
Ja, ja, ja.
Bevor wir jetzt hier den pfälzischen Bürgerkrieg hier im Podcast entfachen, würde ich sagen, vielen Dank, lieber Tobias Escher, dass du bei uns warst. Komm gerne wieder, wenn du mal wieder den Drang hast, über den FCK zu sprechen oder ein neues Buch über Horst Eckel veröffentlicht nächstes Mal. Oder über
der rechte Außenläufer.
Oder über Miro Katlec. Oder über die Walz von der Palz.
Sehr gerne.
Du, wir haben noch ein paar Legenden im Club.
Da ist noch genug Material da, merke ich. Nee, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Ich habe auch ein bisschen was mitnehmen können. Ich glaube, ich habe mehr mitnehmen können als ihr. Also vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. War uns eine große Ehre. Nochmal an alle da draußen, alle Hörerinnen und Hörern. Die Weltmeister von Bern, Biografie einer Jahrhundertmannschaft, das Buch von Tobi Escher im Rowohlt Verlag entschieden und wirklich eine Leseempfehlung von unserer Seite. Das sagen wir nicht, weil Tobi jetzt hier ist und mit uns spricht und wir dadurch außergewöhnliche Reichweite erzielen werden. Nein, darum geht es uns natürlich nicht, sondern es ist wirklich ein gutes Buch. Es liest sich sehr gut, es sind sehr viele Anekdoten, auch aus der Pfalz, aus der Region. Von daher wirklich eine Empfehlung, eine ganz ernst gemeinte Empfehlung, keine bloße Werbung.
In diesem Sinne, auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder zu unserem Saisonrückblick. Dann müsst ihr mit Sebastian und mit mir voraussichtlich Vorlieb nehmen. Also alles wie immer. Bis dahin, macht's gut. Deckel drauf, muss ich noch sagen. Deckel drauf, bis bald, ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.